Die Radio Wissen. Update.
Die Geschwindigkeit, mit der das Mandat jetzt durchs Parlament gebracht wird, ist sehr schnell. Vielleicht sogar ein Tick zu schnell.
Auch Militärexperten wundern sich. Denn die Bundesregierung macht ordentlich Tempo nach den Anschlägen von Paris. Das Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel hat beschlossen, dass sich die Bundeswehr am Einsatz gegen die IS-Terrormiliz in Syrien beteiligen soll. Wenn auch der Bundestag zustimmt, könnte es noch in diesem Monat losgehen. Das ist eins unserer Themen im Update bei D Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Bis zu 1200 deutsche Soldaten sollen gegen den IS in Syrien zum Einsatz kommen. Politiker der Regierung betonen, sie sollen nicht in direkte Kampfhandlungen verwickelt werden. Bundeskanzlerin Merkel wies darauf hin, dass sich die Bundeswehr schon seit längerem gegen den IS einsetzt, zum Beispiel durch die Ausbildung von kurdischen Kämpfern im Nordirak.
Wir erweitern diese Beteiligung an der bestehenden Allianz jetzt durch Komponenten auch des Kampfes gegen denselben IS, aber in Syrien.
Es geht bei der Mission vor allem darum, die Truppen anderer Länder, allen voran Frankreich, zu unterstützen. Zu den Aufgaben gehören Erkundungsflüge, vermutlich von der Türkei aus mit Tornado-Flugzeugen, außerdem mit Satelliten. Und ein Tankflugzeug der Bundeswehr soll Kampfjets anderer Staaten in der Luft mit Sprit versorgen, sozusagen als fliegende Tankstelle. Eine deutsche Fregatte soll einen französischen Flugzeugträger im Mittelmeer schützen. André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, ist skeptisch, vor allem weil es so schnell geht. Er sieht noch keine klare Strategie hinter dem Einsatz.
Wir müssen darauf hinweisen, Krieg ist kein Selbstzweck, sondern Achtung, man braucht Ziele auf der Zeitachse und wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit mit Blick auf andere Einsätze lernen. Solidarität reicht nicht aus.
Der Einsatz wäre erstmal auf ein Jahr befristet. Über Verlängerungen müsste jedes Mal neu abgestimmt werden. Wüstner geht davon aus, dass es sehr lange dauern wird, bis der IS besiegt werden kann.
Also man fokussiert sich momentan noch zu sehr auch auf Syrien und Irak. Also IS ist mittlerweile, man beschreibt ja diesen Ring of Fire, in ganz Nordafrika bis Mali präsent. Und da geht es um weitaus mehr als um einen Kampf in Syrien oder im Irak. Ich gehe auch davon aus, dass dieser Kampf, wenn man ihn ernsthaft betreibt, weit über 10 Jahre andauern wird.
Kritische Stimmen kommen vor allem aus der Opposition. Die Vorsitzende der Grünen, Simone Peter, findet, dass der Bundeswehreinsatz unverantwortlich ist.
Solange nicht klar ist, wie dieser Einsatz eingebettet ist in eine politische Strategie, was das politische Ziel ist, solange können wir hier kein Ja signalisieren. Wir brauchen eine umfassende Strategie. Ich habe es eben schon gesagt, Waffen, Geld, Kämpfer eindämmen und gezielt mit Polizeikräften, mit Polizeieinsätzen versuchen, den IS einzudämmen.
Peter sieht auch rechtliche Probleme, zum Beispiel, weil es kein klassisches UNO-Mandat für einen Militäreinsatz in Syrien gibt. Die Grünen-Chefin warnt vor einem militärischen Abenteuer. Ihre Partei wird im Bundestag wohl gegen den Einsatz stimmen, genauso wie die Linke, die sogar über eine Verfassungsklage nachdenkt. Fraktionschef Dietmar Bartsch befürchtet, dass durch den Bundeswehreinsatz in Syrien die Terrorgefahr in Deutschland wächst.
Denn mit jeder Bombe auf ein ziviles Opfer wachsen potenziell 10 neue Attentäter heran.
So oder so, das Tempo bleibt hoch. Der Bundestag soll schon am Freitag über das Syrien-Mandat abstimmen. Eine breite Zustimmung mit den Stimmen der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD gilt als sicher. Erste Beratungen im Parlament sind für morgen geplant. Für das erste Jahr rechnet die Regierung mit Kosten von gut 130 Millionen Euro.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz sind sich die meisten Nutzer einig, dass der Bundeswehreinsatz unsinnig ist. Dagmar Pfister meint auf Facebook, junge Männer verlassen ihr Land und suchen Schutz, zum Teil auch Wohlstand bei uns. Wir schicken unsere jungen Männer nach Syrien. Irgendwie ist hier was nicht stimmig. Martin P. Schumann verlangt eine Volksabstimmung zu dem Thema. Über eine lächerliche Olympiade wird das Volk befragt. Aber wenn Soldaten in einen Krieg geschickt werden sollen, entscheidet eine kleine Clique auf eigene Faust. Kranke Demokratie. Nur wenige sind für einen Einsatz, wie Uli Ciran, der sich über die Debatte ärgert. Der IS versklavt Frauen und Mädchen, begeht Massenmorde, zerstört ganze Landstriche und hier diskutiert man über juristische Themen. Den IS wird es freuen. Hitler wurde auch nicht mit Worten gestoppt und Auschwitz wurde auch nicht durch Worte befreit.
Was sonst noch wichtig war.
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November weiter zurückgegangen. Sie war so niedrig wie seit mehr als 24 Jahren nicht. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit hatten im November gut 2.630.000 Menschen keinen Job, 16.000 weniger als im Vormonat und gut 80.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitsagentur rechnet aber damit, dass die Zahlen wieder steigen, wegen des Winters, aber auch, weil sich viele Asylbewerber arbeitssuchend melden werden. Wer in die USA reisen will, muss sich auf schärfere Einreiseregeln einstellen. Die US-Behörden wollen nach den Anschlägen von Paris Änderungen, und zwar für Europäer und andere Besucher, die kein Visum brauchen. Das gilt auch für Urlauber und Geschäftsreisende aus Deutschland.
Damit werden wir unsere Fähigkeiten verbessern, Individuen zu identifizieren, die in Kriegsregionen gereist sind oder mit gestohlenen oder verlorenen Ausweispapieren reisen. Und wir werden einen besseren Informationsaustausch mit unseren Partnern ermöglichen.
Sagt Josh Earnest, Sprecher der US-Regierung. Die Einreisenden sollen befragt werden, wenn sie in Staaten waren, die als sicherer Rückzugort für Terroristen gelten. Die Angaben werden in Zukunft auch in der elektronischen Einreiseerlaubnis ESTA abgefragt. Sie muss vor einer Reise in die USA online beantragt werden. Außerdem wollen die USA verstärkt biometrische Daten wie Fingerabdrücke nutzen. An dem sogenannten Visa-Waiver-Programm nehmen neben Deutschland noch weitere 37 Länder teil. Besucher können dadurch bis zu 90 Tage ohne Visum in die USA reisen. Weil die Türkei YouTube etwa 2,5 Jahre lang gesperrt hatte, ist das Land jetzt verurteilt worden vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der nennt die Blockade von Mai 2008 bis Oktober 2010 einen unrechtmäßigen Eingriff in die Meinungsfreiheit. Die Richter in Straßburg haben drei türkischen Juristen Recht gegeben, die geklagt hatten. Nach Auffassung des Gerichtshofes ist YouTube eine wichtige Informationsquelle und Plattform für Bürgerjournalismus. Grund für die Sperre waren mehrere Videos, die auf YouTube veröffentlicht worden waren. Nach Auffassung eines Gerichts in der Türkei hatten die den türkischen Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk beleidigt. Neben YouTube hat die Regierung in der Türkei auch schon andere Internetseiten sperren lassen, zum Beispiel Twitter letztes Jahr im März.
Was noch wichtig wird.
Auch in Großbritannien bestimmt der Kampf gegen die Terrormiliz IS die politische Diskussion. Regierungschef David Cameron will, dass sich sein Land auch in Syrien an den Luftangriffen beteiligt. Und es sieht ganz danach aus, dass er sich durchsetzen kann. Cameron hat für morgen eine Abstimmung darüber im britischen Unterhaus angekündigt.
That we hold a debate and a vote in the House of Commons to extend the airstrikes that we've carried out against ISIL in Iraq, that we extend that to Syria.
Seine konservative Partei hat im Unterhaus nur eine knappe Mehrheit. Cameron kann aber auch auf Stimmen der Labour-Abgeordneten hoffen. Vor gut 2 Jahren hatte das Parlament noch dagegen gestimmt, dass die britische Armee auch in Syrien Angriffe gegen den IS fliegt. Großbritannien ist schon an den Luftangriffen im Irak beteiligt. Die Lufthansa hat für morgen zum sogenannten Jobgipfel eingeladen. Die Fluggesellschaft will mit den drei Gewerkschaften Verdi, Cockpit und UFO darüber sprechen, wie weitere Streiks vermieden werden können. Es geht um Jobperspektiven bei der Lufthansa in der Zukunft, unabhängig von den aktuellen Tarifverhandlungen.
Und sonst in der Welt?
Brasilien will fast 5 Milliarden Euro Schadenersatz von 2 Bergbaukonzernen. Die Regierung sieht die beiden Unternehmen in der Verantwortung für eine der schwersten Umweltkatastrophen in der Geschichte des Landes. Anfang November war der Damm einer Eisenerzmine im Südosten des Landes gebrochen. Der Klärschlamm begrub ein Bergdorf unter sich, 13 Menschen kamen ums Leben. Außerdem verseuchte der hochgiftige Schlamm das Tal des Flusses Rio Doce. Das Bergwerk wird von einem australischen Konzern zusammen mit einem brasilianischen Unternehmen betrieben. Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff gab den Unternehmen die Schuld an der Katastrophe. Sie sprach von unverantwortlichem unternehmerischem Handeln. Neu-Delhi sieht gerade ganz ähnlich aus wie Peking. Denn beide Hauptstädte versinken im Smog. Die Feinstaubwerte sind quasi gleich hoch. Doch anders als in China geht in Indien das Leben normal weiter. Die indischen Behörden haben weder Alarm ausgerufen noch Ausgangsverbote erteilt. Auf den Straßen von Neu-Delhi sieht man kaum Atemmasken. Am Wochenende fand in der indischen Hauptstadt sogar ein Halbmarathon statt, an dem Zehntausende Menschen teilgenommen haben. In Peking sieht das anders aus. Dort mussten nach einem Bericht der Zeitung China Daily mehr als 2000 Fabriken schließen, die als besonders große Umweltverschmutzer gelten. Außerdem wurden einige Flüge in die Stadt gestrichen. Den Menschen in Peking wurde empfohlen, nicht nach draußen zu gehen. Katar steht wegen schlechter Arbeitsbedingungen auf seinen WM-Baustellen schon länger in der Kritik.
Daran hat sich aus Sicht von Menschenrechtlern aber trotz Druck aus anderen Ländern nichts geändert. Amnesty International sagt, dass die Gastarbeiter weiterhin ausgebeutet werden auf den Baustellen für die Stadien der Fußball-WM 2022. Die Organisation ist zwar der Meinung, dass ihre Situation etwas besser geworden ist, was den Lohn angeht, Gesundheit und Arbeitsschutz. In anderen Punkten hat sich aber nichts getan. In Katar hat der Arbeitgeber die Gastarbeiter weitgehend in der Hand. Er kann darüber bestimmen, ob der Arbeiter das Land verlassen oder die Firma wechseln darf. Amnesty fordert die FIFA und die WM-Sponsoren auf, Druck auf die Regierung von Katar auszuüben.
Wissensnachrichten.
Sei nicht so ein Mädchen. Das haut man heulenden Jungs gern mal an den Kopf. Von Heulsusen zu Rabaukenjungs, es ist schwer, sich von Geschlechterklischees freizumachen. Vor allem, wenn man die Unterschiede auch noch mit ein paar schlauen wissenschaftlichen Studien untermauern kann. Tatsächlich tobt seit etwa 25 Jahren in der Neurologie ein heftiger Kampf darum, ob und wie zum Beispiel das Gehirn bei Männern und Frauen unterschiedliche Ausprägungen zeigt. In der Zeitschrift PNAS wurde jetzt von israelischen Wissenschaftlern eine neue Runde in dieser Diskussion eingeleitet. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten, wie sieht diese neue Runde aus?
Also in dem Artikel steht drin, dass es das weibliche Gehirn oder das männliche Gehirn so nicht gibt. Grundlage der Studie waren Gehirnscans, mit denen Regionen untersucht wurden, die am ehesten solche Unterschiede aufweisen, per MRT quasi, also Magnetresonanztomographie, bei der man die Gewebe im Gehirn sieht, so eine Aufnahme aus der Röhre, das kennt man vielleicht. Da sieht man zum Beispiel die Masse von grauer oder weißer Hirnsubstanz auf der Zellebene. Wenn man jetzt sagen wollen würde, es gibt das weibliche Gehirn, dann hieße das, dass das ganz klar zuordnenbar sein müsste. Also, dass du immer im Scan siehst, ah ja, das ist eine Frau. Es dürfte also wenig Überschneidungen zwischen beiden Geschlechtern geben. Das Gehirn müsste typisch sein. Und das müsste dann auch für unterschiedliche Regionen im Gehirn zutreffen. Die müssten dann also alle typisch männlich oder typisch weiblich sein.
Müssten. Ich nehme mal an, das ist nicht so.
Genau. Bei den 1400 Probanden, die untersucht wurden, konnte man diese Zweiteilung, die ganz strikte, nicht ausmachen. Es gibt Muster, die bei Männern eher vorkommen als bei Frauen, genau wie Muster, die bei Frauen eher vorkommen als bei Männern. Und dann gibt es Muster, die beide haben. Allein von so einem Gehirnscan auf das Geschlecht zu schließen, ist also schwierig. Und dann ist das auch von Hirnregion zu Hirnregion unterschiedlich. Das heißt, die Variabilität ist relativ groß.
Wir haben schon gesagt, das ist eine ziemlich langwierige Diskussion, was ja auch heißt, zu jeder Studie wird es Kritik geben. Hier auch?
Ja, das, worauf es ankommt, ist nicht die reine Anzahl der Zellen, deren Dichte oder Verteilung, so wie sie jetzt in der Studie festgestellt wurden, sondern die Verknüpfung. Und zwar ist der Unterschied der, dass bei Frauen die Zellen zwischen den Gehirnhälften besser verknüpft sind und bei Männern eher innerhalb der Gehirnhälften. Man darf aber nicht die Plastizität, also die Veränderungsfreudigkeit unseres Gehirns unterschätzen. Wenn du jetzt zum Beispiel typisch weibliche Verhaltensweisen imitieren würdest, dann verschaltet sich auch das Hirn anders. Ursache und Wirkung sind da schwer voneinander zu trennen.
Anderes Thema: bei Kernfusionsanlagen ist Ursache und Wirkung relativ klar. Man schafft Bedingungen dafür, dass Atomkerne verschmelzen und dabei Energie gewinnen. Das klappt auf der Sonne ganz gut, auf der Erde noch nicht so. In Greifswald gibt es jetzt die Aussicht auf die Betriebsgenehmigung für eine neue Forschungsanlage.
Wendelstein 7X heißt die und schon am 10. Dezember soll es losgehen. Das ist ein Stellarator, der im Unterschied zu anderen Anlagen dauerhaft betrieben werden kann. Du musst dir das wie folgt vorstellen: um zur Kernfusion zu kommen, brauchst du ein Fusionsfeuer. Und das ist richtig heiß. Da reden wir von mehreren Millionen Grad. Und was braucht man für Feuer? Klar, Brennstoff. Und das ist hier das Plasma. Dieses Plasma darf aber nicht mit den kalten Wänden in Berührung kommen. Das muss also irgendwie im Zaum gehalten werden. Und das passiert mit Hilfe eines Magnetfelds. Und da unterscheiden sich dann die Anlagentypen im Aufbau dieses magnetischen Käfigs. Wichtig für Wendelstein 7X ist jetzt, dass man ein stabiles Plasma erzeugen kann, das später mal in einem Kraftwerk genutzt werden kann. Das ist quasi die Vorstufe der Vorstufe für ein kommerzielles Kraftwerk.
Über die Vorstufe hinaus ist Hello Barbie, denn die liegt inzwischen in den US-Kinderzimmern. Das ist die sprechende Puppe, die die Gespräche von Kindern mitschneidet, aufzeichnet, speichert, um aus diesem Datensatz passende Antworten zu entwickeln.
Das US-Unternehmen ToyTalk hat versichert, dass die Daten zwar 2 Jahre gespeichert, aber nicht für Werbezwecke verwendet werden und dass einige Sicherheitsoptionen in der Puppe schon eingebaut sind. Die reichen aber offensichtlich nicht. Ein Sicherheitsexperte hat die Hello Barbie jetzt gehackt. Er sagte dem Nachrichtensender NBC, dass er auf Identifikationsdaten, Audiodaten, das Mikrofon und Netzwerknamen zugreifen konnte. Und er ist sogar der Meinung, dass sich mit etwas mehr Aufwand auch steuern lässt, was die Puppe sagt.
Gruselige Vorstellung. Danke, Tina, aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Jetzt am Abend kann es im Süden noch kräftig regnen. Im Rest des Landes ist es meistens bewölkt, aber trocken. Die Werte sinken in der Nacht auf 9 bis 2 Grad. Auch morgen gibt es wieder viele Wolken. Im Norden mehr, im Süden etwas weniger. Richtung Schwarzwald und Alpen ist sogar länger Sonnenschein dabei. Es wird etwas kühler als heute. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 10 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.